Dann durfte ich heute Vormittag in einer christlichen Versammlung sein in Waldenburg. Und die Geschwister haben auch gesagt, ja, wo du hinkommst heute noch oder in den nächsten Tagen, da grüß auch. Das gebe ich also gerne weiter. Es ist schön, dass wir miteinander verbunden sein dürfen. Kurz noch zu den zwei Heftchen, die ich mit nach vorn gebracht habe, liegen auf dem Stehpult am Eingang noch mehr. Einmal die aktuellen Missionsnachrichten sind erst ein paar Tage da, also die ganz neue Ausgabe dürft ihr gern blättern, mitnehmen, lesen und auch im Gebet ans Missionswerk denken. Ja, aber eigentlich wollte ich, ehe ich Bitten äußere, zunächst euch ganz herzlich Danke sagen, weil ihr ja auch so fleißig fürs Missionswerk immer wieder sammelt und so auch ein offenes Herz für das Missionswerk habt. Und den Flyer, den kennen sehr viele von euch, Schulranzenaktion. Und ich kann mich sehr gut an letztes Jahr erinnern, wie ich da kofferraumweise die Schultaschen dann auch mitnehmen durfte, teilweise sogar neue oder gut erhaltene, ausrangierte und sogar zum großen Teil befüllt mit neuem Schulmaterial, und das ist ganz wertvoll. Ich habe also schon angefangen zu sammeln, und wer sagt, ich hätte da noch was und dann kann das ein bisschen hier zusammenkommen, hole ich das gerne ab. Weihnachtsaktion, also Weihnachten für jedes Kind, diese Geschenkeaktion, auch die läuft in der Vorbereitung bereits auf vollen Touren. Und ich habe auch die ersten Weihnachtskartons bereits erhalten oder habe die schon und könnte die schon verteilen, bin aber jetzt im gesamten September bis im Oktober hinein unterwegs, Bibelfreizeiten, Gemeindewochenenden und eine Reise nach Kirgisistan. Und naja, ehe ich wieder richtig Luft holen kann, ist dann Oktober. Und dann werde ich anfangen, dann zusammenzutragen und auch zu telefonieren und auch gerne dann die entsprechenden Mengen an Paketen wieder zuzustellen. Mag reichen. Bin sehr dankbar über den Anfang heute und auch nochmal die Erinnerung an den Schulanfang gestern. Passt wunderbar zum Thema. Und das verrate ich gleich schon mal. Und zwar heißt das Thema für heute Abend. Dem alten Leben gestorben. Das klingt sehr gefährlich, aber ist für uns als Gläubige was ganz Gutes. Ein Untertitel hat das Ganze auch: Was hält dich fest? Dem alten Leben gestorben, und was hält dich noch fest von dem, was alt war? Ich will das Ganze illustrieren mit einer Begebenheit aus dem Alten Testament. Der Bibeltext soll im Kolosserbrief sein. Aber vom Alten Testament her diese Illustration: Was hält dich fest? Dem Alten eigentlich gestorben, aber was hält dich noch fest? Das Volk Israel war 430 Jahre insgesamt in Ägypten. Von diesen 430 Jahren 400 Jahre Sklaverei, und das in zunehmender Dramatik. Wir kennen das zum Teil aus der Kinderstunde, dass sogar den Hebräern die Babys weggenommen wurden, die männlichen Nachkommen, wurden in den Nil geworfen, solche fürchterlichen Sachen. Ja, der Pharao wollte sich Denkmäler bauen, wahrscheinlich die Pyramiden, und die Israeliten mussten Ziegel herstellen. Und als das dann noch nicht genügend war, dann haben sie nicht mal mehr das Baumaterial für die Ziegel erhalten, dann mussten sie sich das auch noch selbst holen. Und die Israeliten haben gestöhnt, geweint, geschrien. Geschrien, nicht die Aufseher an, geschrien zu Gott. Und Gott hat gehört. Schon lange vorher hat Gott das eingefädelt, Mose berufen in seinen Dienst, um durch Mose das Volk Israel aus der Sklaverei herauszuholen. Dann wissen wir das, die Plagen, 10 Plagen, die Gott benutzt hat, um ja, dem Pharao sehr deutlich zu machen, das, was ich will, setze ich auch um. Und gleichzeitig die Götter Ägyptens zu bestrafen. Endlich ist das Volk Israel frei. Sie dürfen die ersten eigenen Schritte unternehmen, Gott nach, Mose nach, durch das Schilfmeer hindurch. Das war auch noch eine große Hürde, aber auch das geschafft. Das Heer des Pharaos schwimmt tot das Schilfmeer runter. Keiner mehr da, der uns so arg Böses tun kann oder will. Alles schön, das Alte endlich vorbei, dem Alten gestorben. Ja, die Pharaonen, das Heer war ja gestorben, die Erstgeburt Ägypten gestorben. das Alte vorbei und nun mit Volldampf ins Neue. Ja, die Vergangenheit ist manchmal auch sehr schnell. Und ehe sich das Volk Israel versah, haben sie sich nach dem Alten zurückgesehnt. Das ist eine furchtbare menschliche Eigenschaft, dass man manchmal auch das negativ Erlebte im eigenen Leben allzu schnell vergisst und sich dann zurücksehnt nach dem, was so scheinbar schön war. Manchmal ist es auch gut, man vergisst mal was, aber in dem Sinne ist es nicht so gut. Im 4. Buch Mose, Kapitel 11, können wir das nochmal nachlesen, wie das sich zugetragen hat. Das Volk war unzufrieden. Mose, du machst das nicht gut genug. Uns fehlt es an nahezu allen. Ja, ist das wahr? Nein, es war nicht wahr. Die hatten das Manna, die hatten Wasser. Immer wieder hat Gott sie versorgt. Mangel gelitten hat keiner. Im Buch Josua erfahren wir sogar, dass in der ganzen Zeit der Wüstenwanderung dem Volk die Schuhsohlen nicht durchgelaufen wurden. Die Kleidung ist nicht verschlissen. Und vieles mehr, was sie an Segnungen erlebt haben, traurig. Sie waren unzufrieden. Und was macht Gott? Gott muss bestrafen. Und Gott frisst mit Feuer am Rand vom Lager. Das ist ja oftmals so, diejenigen, die murren, diejenigen, die meckern, die sind nicht die, die in der Mitte auch das meiste arbeiten. Die arbeiten und in der Gemeinde mithelfen und mitschaffen, die meckern selten. Aber diejenigen, die nichts machen, die meckern umso lauter. War damals auch schon so. Die haben gemeckert und Gott bestraft. Das Feuer Gottes frisst und viele Israeliten sterben. Haben sie was daraus gelernt? Leider nein. Es steht im unmittelbaren Zusammenhang, zwei Verse weiter. Ich weiß nicht, ob da ein Tag vergangen ist oder zwei Tage oder vielleicht, ich weiß nicht, eine Woche. Ich will da auch nicht spekulieren. Unmittelbar danach, da hörte man im Lager wieder murren, jammern, meckern, schimpfen und auch mancher leise Ton. Die Israeliten haben in ihren Zelten geweint. Ach, wie schön war es doch in Ägypten, sagen sie. Da hatten wir Knoblauch. Ich weiß nicht, ob das jetzt für jemanden eine Freude ist. Da hatten wir Knoblauch und Zwiebeln. Und ach, die Ägypter, die waren ja so lieb zu uns die ganze Zeit, haben uns versorgt nach jeder Seite hin und uns abends noch ins Bett gebracht und dies und das und jenes. Und dann hatten wir so viel. Und Fische, was wir an Fischen hatten. Oh. Ja, und was macht Gott? Diejenigen, also am lautesten gemurrt in der Situation, das hat das Mischvolk. Da gab es Menschen, die mitgezogen sind aus Ägypten. Es waren Ägypter, vielleicht waren es auch Mischehen, Ägypter mit Israeliten. Und die haben ganz laut gemurrt. Und dann bestraft Gott wieder. Und dann sind die, die murren, dann auch tot. Da kommt noch die Geschichte mit den Wachteln dann dazwischen. Die essen und raffen in ihrer Gier endlich Fleisch. Und die haben es noch nicht mal runtergeschluckt. Gott tötet. Gott bestraft. Die Überschrift nochmal. Mit dem alten Leben gestorben. Was hält dich fest? Wie ist das jetzt bei uns? Sind wir gestorben? Gottes Wort skizziert das so, dass wir, wenn wir uns bekehrt haben, wenn Gott in unser Leben hineingetreten ist, wir die Wiedergeburt erlebt haben, dann ist so ein Schnitt. Das Alte ist vorbei, alles ist neu. Das Ganze kann man auch durch die Taufe so zum Ausdruck bringen. Und dann ist was, was vorbei ist, da hinten. Und dann ist was, was beginnt ganz neu. Und dann darf man als Christ mit dem Herrn Jesus unterwegs sein. Das Alte ist vorbei, mit Christus neu. Das alte Leben ohne Christus ist vorbei, nie mehr zurück, oder doch? Und jetzt lese ich den Bibeltext. Kolosserbrief, Kapitel 2, ich lese ab Vers 16 bis zum dritten Kapitel, Vers 4. Das gehört inhaltlich zusammen, auch wenn da gerade ein Kapitelsprung ist. Kolosserbrief, Kapitel 2, 16. Es richte also nicht jemand in Sachen Speise oder Trank oder in Bezug auf ein Fest oder ein Neumond oder Sabbat, die alle Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist Christi. Lasst euch von niemanden den Sieg aberkennen, der einen selbst gewählten Weg geht in einer Niedrigkeitsgesinnung und in einer Frömmigkeitserweisung der Engel, der sich vergebens in Dinge begibt, die er nicht gesehen hat, der aufgeblasen ist von dem Denksinn seines Fleisches und der sich nicht hält an das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und die Bänder versorgt und zusammengeschlossen in dem Wachstum Gottes wächst. Wenn ihr zusammen mit dem Christus den Elementen der Welt starbt, was lasst ihr euch wie in der Welt lebende Satzungen auferlegen? Fasse nicht, koste nicht, berühre nicht. Dinge, die alle durch den Gebrauch des Verderbens anheimfallen, nach menschlichen Vorschriften und Lehren. Welche den Ruf von Weisheit haben in einer vorgegebenen Frömmigkeitserweisung, ja, und in einer Niedrigkeitsgesinnung und in schonungsloser Behandlung des Leibes. Sie sind aber nicht von irgendwelchem Wert, dienen nur zur Befriedigung des Fleisches. Wenn ihr also zusammen mit Christus erweckt wurdet, sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr starbt und euer Leben ist verborgen worden zusammen mit Christus in Gott. Wenn aber der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Bisher der Text. Es ist kein ganz leichter Text. Man muss den schon einige Male lesen, um dann auch in den Inhalt hineinzufinden. Mir hat mein Bruder gesagt, Michael, ehe du über einen Text predigst, dann lese erst mal 10-mal das ganze Buch. Und dann, also verschiedene Übersetzungen auch, 10-mal das ganze Buch. Und dann lies immer und immer wieder den Text. Und dann irgendwann wird dir auffallen, was Gott auch in dem Text dir sagen will. Zunächst dir. Und dann finden sich auch Dinge, Botschaften für die Geschwister. Vers 16 und 17, die Unterüberschrift, durch alltägliche Dinge unterjocht. Darum geht es in dem ersten Teil. Also das alte Leben ist ja eigentlich vorbei, aber das sind Dinge, die aus dem Alten noch in das Neue hineinreichen und uns unterjochen wollen. Was nochmal? Ich lese die zwei Verse nochmal. Es richte also euch nicht jemand in Sachen Speise oder Trank oder in Bezug auf Feste, Neumonde oder Sabbate, die alle Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper aber ist Christi. Lasst euch von niemandem den Sieg aberkennen, der einen selbstgewählten Weg geht in einer Niedrigkeitsgesinnung und in einer Frömmigkeitserweisung der Engel, Visionen, der sich in Dinge begibt, die er nicht gesehen hat. Wollen wir uns anschauen. Alltägliche Dinge, die uns unterjochen können. Da gab es also tatsächlich Menschen, die sich nach Kolossee eingeschlichen haben und die angefangen haben, die Freiheit, die die Kolosser als wiedergeborene Gläubige hatten, zu beschneiden. Da kamen Leute nach Kolossee, die wahrscheinlich hatten die sehr langen Bart und sahen sehr weise aus mit einer dicken, großen Brille. Das sieht man dann sehr gescheit aus. Und die haben gesagt, ja, das ist alles super prima, was euch der, hätte ich beinahe der Apostel Paulus gesagt. Nee, der Apostel Paulus war noch nicht in Kolossee, es war der Epaphras, der die Gemeinde in Kolossee gegründet hat und auch für das Wachstum mitgesorgt hat, dort immer wieder dabei war. Und da kamen also diese Leute und haben gesagt, der Epaphras, der hat schon recht, aber wenn ihr nicht noch zusätzlich die alttestamentlichen Forderungen mit einhaltet, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Das ist schon richtig, ohne Christus geht das nicht. Ohne den Herrn Jesus gibt es keine Vergebung, aber das andere gehört schon noch auch dazu. Und dann müsst ihr euch beschneiden lassen, ihr müsst eben die Gebote halten, ihr müsst den Sabbat einhalten und die ganzen Feste. Dreimal musste jeder Israelit im Jahr nach Jerusalem gehen und zu den vorgeschriebenen Festen dabei sein. Und dann haben sie angefangen, die Kolosser wieder einzufangen, zu binden, in ihrer Freiheit zu beschränken. Ich habe mal so ein paar Warum- oder Wieso-Fragen aufgeschrieben, was auch mit uns zu tun hat. Die erste wäre, wieso isst du Schwein? Das könnte auch gewesen sein, dass damals jemand dem Kolosser gesagt hat, wieso isst du Schwein? Das darfst du nicht. Rind, ja, Schäfchen, Ziege, ja, aber kein Schwein. Ja, und jetzt hat der Bruder, der da aus der, in der Gemeinde ist, überlegt, ja, wie ist das, darf ich das? Und auf einmal hatte der ein schlechtes Gewissen. Und dann haben die anderen gesagt, ja, wenn ihr solche Sachen esst, was Gott ja durch Mose dem Volk Israel verboten hat, dann hat euch Gott nicht lieb. Und dann womöglich, also wenn überhaupt, dann habt ihr im Himmel hinten in der letzten Reihe einen Stehplatz. Speisegebote. Nein, der Apostel Paulus, der macht das sehr deutlich. Und Epaphras als ein Mitarbeiter von Paulus, der hat das dort in Kolossee schon gesagt. Nein, da sind wir frei davon. Wir dürfen alles essen. Mit Danksagung genießen. Und dann darf man das ohne schlechtes Gewissen genießen. Es gibt aber auch Dinge, die sind verboten gewesen schon vorher und bleiben auch verboten noch danach. Da zählt Blutwurst dazu. Ich weiß, dass das viele Geschwister nicht so sehen wollen, auch nicht so gerne hören. Ich habe damit kein Problem, mir schmeckt es nicht. Aber ich verstehe auch, wenn es jemandem schmeckt und dann ein anderer sagt, das darfst du nicht essen, dass das dem nicht ganz gefällt, glaube ich. Von daher habe ich auch da Nachsicht. Aber warum sollen wir Blutwurst nicht essen? Ganz am Anfang der Schrift sagt Gott, also Adam und Eva, ihr esst von den Früchten der Bäume und von dem samentragenden Kraut, das dürft ihr auch essen. Vegetarisch. Nach dem Sündenfall erweitert Gott das ein bisschen und sagt, ja, ihr dürft alles Grünzeug essen, also auf der Wiese so und irgendwie einen Salat. Man kann ja da sehr erfinderisch sein, was meine Tochter alles isst, aber die kennt sich mit Pflanzen auch besser aus als ich. Durften sie alles essen. Und dann kommt die Sintflut, Noah, der Noah-Bund. Und der Noah-Bund ist ein ewiger Bund. Den hat Gott eingesetzt und der gilt, solange die Erde fortbesteht, gilt auch der Noah-Bund. Und im Noah-Bund erklärt Gott dem Volk Israel, dem Noah und seiner Familie, ihr dürft jetzt auch Tiere schlachten und essen, erlaube ich euch. Aber wenn ihr die Tiere schlachtet, das Blut muss zur Erde fließen, da ist die Seele, das Leben des Tieres drin, nicht genießen, muss zur Erde fließen. Und deswegen ist das keine rein jüdische Sache, sondern eine Sache, die generell mit Fleischgenuss verbunden ist. Blut muss wegfließen. Und deswegen haben dann in der Apostelgeschichte, als das große Apostelkonzil war und die Apostel miteinander über diese Angelegenheiten diskutiert haben, was muss man denn vom mosaischen Gesetz noch einhalten und von den Traditionen von früher her, dann haben sie gesagt, nichts. Von den ganzen Dingen von früher her, da sind wir abgeschnitten. Das Gesetz gilt so in der Art nicht. Man muss schon hinzufügen, wir sind nicht gesetzlos, wir sind unter dem Gesetz Christi. Noch eine andere Sache führt jetzt zu weit. Aber sie sagen, das eine bleibt, Blut nein. Ersticktes nein, logisch, da kann ja das Blut nicht wegfließen. Deswegen gehört es auch dazu, wenn ein Tier erstickt ist, kann man auch das ganze Tier nicht mehr verwerten. Und Unzucht und Götzendienst, das waren die Dinge, die das Apostelkonzil für die Heiden festgelegt hat. Ja, noch was anderes. Wieso trinkst du Bier und Wein? Weiß ich, habt ihr das schon mal erlebt, dass jemand gesagt hat, was, bist du Christ? Du trinkst Bier zum Abendbrot oder irgendwie so? Darf man nicht. Ich habe das schon erlebt. Er hat aber die Flasche Bier nicht weggepackt. Ist das komplett erlaubt? Ja, schon, mit einer kleinen Einschränkung. Betrinken ist verboten. Missbrauch vom Alkohol ist verboten. Und Menschen, die von sich selbst wissen, mir macht das Not, zwischen dem einen und anderen zu unterscheiden. Also wenn ich was trinke, dann geht das schnell, dass ich auch über den Durst trinke. Dann sollte man es lassen. Aber generell gibt es kein diesartiges Verbot. Es gibt auch Geschwister, die sagen, also am Sabbat, da darfst du nicht die Wäsche aufhängen. Am Sonntag Samstag, je nachdem, wie man dann den Ruhetag der Woche sieht, darfst du nicht. Da darfst du auch nicht arbeiten. Ja, also bei mir ist das schwierig, ich arbeite ja nur sonntags. Bei meiner Frau ist es auch so, arbeitet im Pflegeberuf, muss Sonntag auch arbeiten, wenn sie Dienst hat und Wochenenddienst hat. Nein, der Apostel Paulus macht das auch sehr deutlich. Und auch wenn viele Gebote vom Alten Testament im Neuen wiederholt sind, weil die trotzdem noch wichtig sind, ich darf auch als Christ niemanden umbringen. Aber Sabbatgebot, wer das zu einer bindenden Vorschrift macht, der geht einfach über die Bibel hinaus und das darf man nicht. Ich weiß nicht, wird vielleicht bei euch hier in den landeskirchlichen Gemeinschaften nicht so das Problem sein, aus den Brüdergemeinden, da wo ich herkomme, da ist das ein dickes Problem, wenn eine Schwester eine Hose anzieht. Also da gab es Zeiten, wenn da eine Schwester mit Hose zur Gemeindetür hineinkam, ehe die sich setzen konnte, war ein Bruder aufgestanden und hat gesagt, also so bleibst du hier nicht. Kannst du wieder nach Hause gehen und andermal wiederkommen. Wurden angezählt. Oder wenn schon nicht das, dann haben sich in der darauffolgenden Woche zwei oder drei Brüder auf den Weg gemacht und haben die Familie dort besucht und haben ganz ernsthaft geschimpft. Warum? Ganz einfach, weil Bibelstellen nicht richtig verstanden worden sind und dann einfach missbraucht werden. Da gibt es Dinge, die also uns alltäglich sind und die uns möglicherweise anfangen zu versklaven. Vor allem eben dann, wenn es über die Bibel hinausgeht. Das darf nicht sein. Mein Töchterchen, die hatte, jetzt ist sie verheiratet, wohnt ein paar Kilometer weg, aber die hat an ihrer Zimmertür zwei interessante Sätze so waren so Karten, das hat sie sich selber gebastelt und dann stand drauf auf der einen Karte: Alles, was nicht ewig ist, ist in der Ewigkeit wertlos. Das ist ein guter Maßstab zur Einordnung für diese ganzen Dinge. Und so erklärt das auch der Paulus den Kolossern. Das, was irdisch ist, das ganz normale, alltägliche, profane, das kann euch doch nicht so wichtig sein, dass das euch in irgendeiner Form fesselt, euch bindet an irgendwas, euch das Leben schwer macht. Und das Zweite: Es ist ein irdisch Ding zum Trauern zu gering. Das sage ich mir immer mal, auch wenn was Schönes, was mal runterfällt oder irgendwie kaputt geht. Letztens bin ich mit der Türe vom Auto woanders dran gerempelt, gleich eine kleine Schmache an der Tür. Naja, gut, was soll's. Es ist ein irdisch Ding zum Trauern zu gering. Paulus sagt hier, diese ganzen Dinge, Speis und Trank, wir sind nochmal beim Vers 16, niemand soll euch verurteilen, also in irgendwelchen solchen Dingen, in solchen Fragen. Was darfst du essen, was darfst du trinken, was darfst du anziehen oder was eben alles nicht. Feste, wo musst du dabei sein, wo gar nicht. Das sind alles Schatten. Der zukünftige Teil, das ist der Körper, das ist Christi. Wir sind der Leib Christi. Als neutestamentliche Gemeinde, der Jesus, er das Haupt, wir seine Glieder, wir gehören dem Herrn Jesus. Wir sind dem Alten gestorben und in dem Neuen leben wir mit dem Herrn Jesus. Und da haben die ganzen materiellen Dinge für uns eigentlich keinen Wert mehr. Und schon gar nicht, dass sie uns irgendwie zurückhalten und uns an Altes binden sollen. Es war damals für die Israeliten ein ganz schwerer Lernprozess, zu lernen, einmal A für sich selber, wenn ich am Sabbat auch mal mehr als einen Kilometer laufe, ist es nicht schlimm. Weil ich kann ja meinen Freund, meine Freundin, Verwandte und irgendwen auch im Nachbardorf besuchen, auch wenn das 3 Kilometer zu laufen ist. Waren Juden verboten? Nein, der durfte das jetzt. Anderen Gutes tun. Und da muss man nicht auf diese irdischen Begrenzungen schauen. Noch ein Beispiel, was vielleicht ein bisschen greifbarer ist. Ich verrate jetzt die näheren Umstände gar nicht, weil ich auch nicht jemand zu nahe treten will. Aber hatten letztens Besuch, ein junges Mädel, und die kam mit so geflochtenen Haaren, alles so ganz kleine Bündel, alles geflochten, das sah spannend aus. und erlang. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das sieht doch mal gut aus. Sag mal, wie lange hast du da gearbeitet? Er hat gesagt, nee, nicht ich, es war die Mama 11 Stunden. Naja, weiß auch nicht, ob das sein muss. 2 Tage, also einen Tag die eine Hälfte für 6,5 Stunden und dann beim nächsten Tag ging es ein bisschen schneller, 5,5 Stunden. Und dann waren sie noch irgendwo und haben künstliche Haare gekauft, die sie noch mit reingeflochten haben. Paulus sagt das mal, ihr Schwestern, ihr sollt nicht auffallen so durch Äußerlichkeiten. Besser ist es, ihr habt ein stilles, liebevolles, lebendiges Gemüt, was den Herrn Jesus Ehre macht. Aber so durch solche Äußerlichkeiten muss das sein. Ja, und das ist nicht nur so diese eine Sache. Ich kenne das Mädel und ich weiß, dass der alles andere wichtig ist, aber nicht der Herr. Und da ist das nur das äußere Zeichen dessen, wie es eben auch manchmal in ihrem Inneren aussieht. Und das ist eben nicht so schön. Welche Dinge halten uns denn zurück? Was macht uns wirklich Not, eigentlich loszulassen, weil es neben dem Herrn Jesus steht und uns Zeit, Nerven und sonst was raubt? Auf der anderen Seite braucht man natürlich auch nicht ungewaschen, ungekämmt oder ähnliches in die Gemeinde oder sonst wohin zu kommen. Das wäre das Gegenteil und genauso unrichtig. Vers 18 haben wir dann, einen Teil haben wir schon gelesen, sogar noch eine Steigerung. Der Apostel Paulus schreibt, lasst euch von niemandem den Sieg aberkennen. Und das ist jetzt nochmal, also eine Stufe stärker. Der Apostel Paulus erklärt im 1. Korintherbrief im Kapitel 3, auch im 2. Korintherbrief Kapitel 3, das kann man gut merken, gibt es noch eine ergänzende Information dazu, erklärt der Apostel Paulus, wenn wir mal in den Himmel kommen, Entrückung, sind in den Himmel, kommt als erstes, was wir im Himmel erleben werden, der Preisrichterstuhl Christi, ein Preisgericht. Da geht es nicht darum, dass irgendwelche, die dort vor Christi stehen, vielleicht wieder weggeschickt werden, in die Hölle oder gar also irgend so was Schlimmes. Nein, es geht darum, dass der Jesus zunächst zwischenmenschliche Probleme klären muss, dass da keine ungeklärten Dinge, Bösigkeiten, Streitigkeiten dann ungeklärt im Himmel noch wären. Das wird geklärt, aber vor allem eben auch, der Herr Jesus legt den Siegeskranz fest. Wie viel Belohnung bekommt jeder einzelne Gläubige für sein Leben hier auf der Erde, was er für den Herrn Jesus getan hat? Also es ist nicht egal, wie wir als Gläubige leben. Gott belohnt uns, der Jesus belohnt uns dafür. Und wie groß die Belohnung ausfällt, da haben wir selbst einen großen Anteil daran. Und das genau meint der Apostel Paulus hier. Lasst euch von niemandem den Lohn wegnehmen. Das ist ernst, was der Apostel Paulus hier sagt. Lasst euch von niemandem den Sieg aberkennen, also diesen Siegeskranz. Wie denn das? Ja, es gab tatsächlich damals Leute, die kamen eben dorthin und haben die Kolosser durcheinander gebracht und es bestand die Gefahr, dass sie die Kolosser um ihren Sieg bringen würden. Ja, wie kann das sein? Gemeint ist hier von Apostel Paulus in Regelverstoß. Wie lebst du? Lebst du Christusgemäß oder eben nicht? Aus welchen Motiven heraus tust du das eine oder tust du das andere? Und in Teil hatte ich ja schon erklärt, also die kamen und haben gesagt, ihr müsst das noch halten, ansonsten sieht es um eure Zukunft schlecht aus. Und jetzt standen die Kolosser zumindest in der Gefahr, das zu machen. Also ich muss noch mal betonen, dass der Brief an die Kolosser von Paulus keinen Tadel enthält. Also überwiegend darf der Apostel Paulus Gutes sagen. Trotzdem hat er die Gefahren gesehen, die sich begonnen haben, da einzuschleichen. Und jetzt haben die Kolosser überlegt, ja, was ist denn damit gemeint? Ach ja, Gott will schon, dass ich auch was mache. Also Gott will, dass ich mich schon anstrenge, damit ich ihm richtig gefalle. Ich muss Leistung bringen, ja vielleicht auch zusätzlich zur Errettung. So haben das eben diese bösen Leute formuliert. Ja, der Jesus hat schon das Wichtigste gemacht, aber dein Teil gehört auch dazu. Und dann musst du etwas leisten, dann musst du was tun. Und das ist eine Problematik, ob nun die damals oder wir heute, das liegt uns. Selber auch was machen. Sich alles geschenkt, schenken lassen, ah, das mögen wir vielfach nicht so. Ich erzähle mal was von meiner Frau. Die ist ja nicht dabei. Wenn meine Frau schon was geschenkt kriegt, also Besuch kommt und dann bringen die was mit, eine Flasche Wein oder irgend sowas, und wir dann mal zu denen gehen, dann müssen wir auch was mitbringen. Da müssen wir einen Blumenstock und einen Blumenstrauß oder irgendwas, also mindestens genauso viel oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich muss doch auch was machen. Und wenn wir irgendwo eingeladen sind, soll ich einen Salat mitbringen? Ich sage mal, Mary, wir sind eingeladen, ich will auch mal was essen, was die dort machen. Soll ich einen Salat mitbringen? Soll ich ein Dessert mitbringen? Ja, und soll ich einen Gasgrill mitbringen? Auch was tun, das steckt irgendwie in uns drin. Nur Gott gegenüber ist das eben fatal. Wir können zu unserer Errettung gar nichts beitragen. Ja, sogar schlimmer, in dem Moment, wo wir das versuchen, fallen wir aus der Gnade, wie das der Apostel Paulus im Galaterbrief nochmal ganz hart und deutlich sagt. Paulus sagt, wenn ihr diesen Gedankengang erstmal gedacht habt und eure Motivation zum täglichen Arbeiten in Dingen sich so verdreht habt, dass ihr Gott in Gefallen tun wollt aus eurer eigenen Kraft und Motivation, dann seid ihr schuldig, das ganze Gesetz von A bis Z zu halten und wehe euch, wenn ihr es nicht schafft. Und das Ganze, was ihr dann alles macht, das wird euch nicht mehr angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Also, mir fällt jetzt gerade kein gescheites Beispiel ein, aber wenn ich meiner Tochter sage, holst du mir aus dem Keller mal das und das, und sie würde das tun, damit ich sie mehr lieb hätte, dann ist das nichts wert. Weil damit kann man sich keine Liebe erkaufen, zumindest sollte das nicht so sein. Eltern sollten ihre Kinder bedingungslos lieben. Und eben in dieser Angelegenheit mit Gott sogar noch schlimmer, wer versucht aus eigener Kraft zum Erlösungswerk des Herrn Jesus was dazuzufügen, von dem verlangt es Gott dann auch. Was ist uns als Gläubige gesagt? Der Jesus sagt das im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir und ich in euch, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir können aus eigener Kraft, aus eigener Motivation, aus eigener Energie gar nichts tun für den Herrn Jesus. Nichts, was ihm gefallen könnte. Alles muss er wirken und uns auch die Kraft dafür geben. Alles, was wir in Abhängigkeit zu ihm tun, aus Liebe zu ihm tun, darüber freut er sich und darüber und dafür bekommen wir auch einmal Lohn im Himmel. Also diese Motivation ist entscheidend, die Gesinnung. Wenn die fleischlich ist, menschliches Denken, egoistisches Denken, vielleicht Gier nach Anerkennung, das liegt uns Menschen ja auch, dass man irgendwelche Dinge tut, dass dann ein anderer kommt und lobt. Wenn wir Dinge tun, um unseren Besitz, unsere Seele und unseren Körper zu befriedigen, dann sind das alles Dinge, die vor Gott wertlos sind. Wir wollen in Abhängigkeit zum Herrn Jesus diese Dinge tun und dann wird es auch für uns zum Lohn. Das Tun dieser Menschen ist Räuberei. Und es wird auch hier dargestellt, dass diese Menschen keine wirkliche Beziehung zum Herrn Jesus haben, dass sie zwar vorgeben, manches zu haben, aber nicht wirklich auf den Herrn Jesus ausgerichtet sind. Vers 19 nochmal. Und der sich nicht hält an das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder versorgt und zusammengeschlossen in dem Wachstum Gottes wächst. Also so war das Bild, wie sich das der Apostel Paulus vorgestellt hat. Da ist das Haupt Christus, da sind wir, die vielen Glieder, die den Leib Christi bilden. Und dann fügt Gott das alles zusammen und dann ist das durch Gelenke, Bänder zusammengeschlossen und Gott schenkt das Wachstum. Und da können wir selbst gar nichts hinzufügen und brauchen auch gar nichts hinzuzufügen. Der Herr Jesus macht das, auf ihn wollen wir schauen, und das haben diese bösen Leute nicht gemacht. Sie haben auf sich geschaut, sie haben nach ihrer eigenen Ehre getrachtet. Und der Jesus mahnt, also Paulus mahnt, schaut auf den Herrn Jesus. Im Vers 20 bis zum Kapitel 3, Vers 4, da haben wir dreimal ein Wenn. Wenn ihr mit Christus starbt, wenn ihr mit Christus auferweckt seid, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Drei Wenn. Ich beginne mit dem ersten Vers 20. Wenn ihr, übrigens, das meint Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diese drei Wenn haben wir: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vers 20. Wenn ihr zusammen mit dem Christus, den Elementen der Welt, starbt. Darüber denken wir zunächst mal nach. Ach du Schreck. Wenn ihr zusammen mit Christus, den Elementen der Welt, starbt. Also wir sind gestorben. Der Apostel Paulus bezieht sich hier mit dem Vers 20 auf die Taufe. Im Kapitel 2, Vers 13, haben wir das auch noch mal näher erklärt. Wir waren, Vers 12, zusammen mit ihm begraben in der Taufe und mit ihm zusammen auferweckt. Also die Taufe markiert so den Punkt, wo wir deutlich nach außen gezeigt haben, das Alte ist vorbei. Mit Christus gestorben, begraben und in Neuheit des Lebens auferstanden. Das symbolisiert die Taufe. Und ich bin auch dankbar, dass unser lieber Bruder Dr. Martin Luther das ganz genauso verstanden hat. Der Taufe geht unbedingt der Glaube voraus. Kinder zu taufen, das nützt nicht viel. Ich habe mir aus seiner Predigt, muss wohl etwa 1519 gewesen sein, nach Epiphanes, das war dritter Sonntag nach Epiphanes. Und dort hat er geschrieben oder gesagt, das wurde aufgeschrieben: Vor diesem Gift und Irrtum, als ob die Sakramente an sich Kraft hätten, dem Menschen die Sünden zu vergeben, hüte dich. Wenn es gleich aller Kirchenväter und Konzilien ausgedrückte Meinung wäre, denn sie besteht nicht, hat keinen Grund in der Schrift für sich, sondern eitlen Menschendünkel und Träume. Dazu ist sie stracks wieder die vorigen Hauptsprüche, da Christus spricht: Wer glaubt und getauft wird, der soll selig werden, und so weiter. Das kurzum beschlossen ist: Die Taufe hilft niemanden, ist auch niemanden gegeben, er gläube denn für sich selbst. Und ohne eigenen Glauben jemand zu taufen, ist nichts wert. Über diese sind etliche andere, wie die Brüder Waldensees genannt, zu halten. Also ich überspringe mal ein bisschen was, lese dann weiter. Es hilft auch nichts, als Ausrede zu sagen: Die Kinder, die man taufe, taufe man auf ihren zukünftigen Glauben, wenn sie zur Vernunft kommen. Denn der Glaube muss vor oder in der Taufe da sein. Sonst wird das Kind nicht los vom Teufel oder von der Sünde. Denn da der Täufer, ob das Kind glaube, man den Paten fragt und der antwortet ja an seiner Statt, nun wird doch niemand an seiner Statt getauft, sondern es selbst wird getauft. Darum muss es auch selbst glauben. Oder die Paten lügen, wenn sie an seiner Statt sagen, ich glaube. Wo wir nun nicht beweisen können, dass die jungen Kinder selbst glauben und eigenen Glauben haben, da ist es mein treuer Rat und Urteil, dass man stracks abgehe, je eher, je besser, und taufe nimmermehr kein Kind, dass wir nicht die hochgelobte Majestät Gottes mit solchem Firlefanz und Gaukelwerk, da nichts hinter ist, spotten und lästern. Also der junge Luther, der Luther der Reformation, hat verstanden, Taufe ist etwas, was ich im Herzen erstmal verstanden haben muss und in der Taufe bezeuge. Und dann gibt es den Sachverhalt, alt, mit Christus gestorben, auferstanden in Neuheit und jetzt gibt es neues Leben. Und so meint es auch der Apostel Paulus in allen seinen Schriften und eben auch hier. Wenn ihr mit Christus zusammen den Elementen der Welt starbt, was lasst ihr euch denn wieder mit diesen alten Dingen belasten? Und dann fasst das nochmal zusammen, fasse nichts an, also die Dinge, die man berühren kann, koste nichts, Dinge, die allein schon durch den normalen Gebrauch, dem Verderben, dem Verschleiß und so weiter unterliegen. Das Ganze hat scheinbar einen religiösen Anstrich, ne? Wenn ich dahergehe und sage, also ich esse kein Schweinefleisch. Hat der Jesus auch nicht gemacht. Und wenn ich kein Schweinefleisch esse, dann hat der Jesus mich lieber als dich. Dann klingt es irgendwie religiös, hat aber keinerlei biblischen Hintergrund und ist auch falsch. Die alten Vorschriften betrafen das alte Vergängliche, jetzt ist alles neu. Fleischliche Verführer legen aber auf diesen irdischen Kram eben großen Wert. Und der Apostel Paulus sagt dem Timotheus, das ist ein Kennzeichen für Irrlehrer, wenn sie dies und jenes verbieten, eben manche Speisen oder verbieten zu heiraten oder dies oder jenes oder den Sabbat als Bedingung für ein gottgefälliges Leben zum Einhalten fordern, dann entlarven sie sich selbst als Irrlehrer. Im Kapitel 3, den Vers 1, haben wir das zweite Wenn. Also hier im Vers 20 ging es um die Vergangenheit. Wenn ihr mit Christus zusammen den Elementen der Welt gestorben seid, das ist Vergangenheit, haben wir jetzt im Kapitel 3, 1 die Gegenwart. Wenn ihr also zusammen mit Christus erweckt wurdet, sucht das, was droben ist. Das ist die Gegenwart. Sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr starbt und euer Leben ist verborgen worden zusammen mit Christus. Wenn ihr also mit Christus auferweckt seid, dann wird deutlich, es fehlt die Verbindung zum Alten. Ja, wenn ich gestorben bin, dann ist das Alte weg und dann existiert auch dazu keine Verbindung mehr hin. Und weil das so ist, wenn das so in deinem Leben ist und diese Verbindung fehlt, dann richte deinen Denksinn, dein Wünschen, dein Sehnen und dein Denken auf den Herrn Jesus hin. Hier haben wir ganz typisch, wie das der Apostel Paulus öfters macht, die Stellung, die der Apostel Paulus betont, so ist es, durch das Sterben von unserem Herrn Jesus Christus hat er das geschenkt und bewirkt. Und weil das so ist, so sollt das auch ihr in eurem Leben Schritt für Schritt umsetzen. Wenn ihr also mit Christus erweckt worden ist, so sucht auch das, was droben ist. Richtet euch auf den Herrn Jesus Christus aus in eurem Denksinn. Wie kann das praktisch geschehen? Ich versuche das in meinem Leben zu integrieren. Manchmal gelingt es besser, manchmal nicht so gut. Aber ich fange oftmals früh schon an und sage, Herr Jesus, was möchtest du, was ich heute tun soll? Welche Dinge hast du vorbereitet? Naja, und manchmal dann bete ich auch, Herr Jesus, du darfst meinen Tagesablauf auch mal durcheinander bringen. Wenn du andere Pläne hast, als ich mir eigentlich heute an einem Tagesablauf gedacht habe, wie mein Plan aussieht, richtet den Denksinn aus. Denn das Alte ist tot und ihr seid jetzt untrennbar mit Christus verbunden. Das letzte, Vers 4. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, hier haben wir also die Zukunft, wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Ich bin sehr froh, dass der Apostel Paulus diesen Sinnabschnitt beendet mit dem Hinweis darauf, der Herr Jesus kommt wieder. Und das darf eine gute Motivation sein für unser Leben. Mit dem Blick auf die Zukunft hin, auf unsere Erlösung, auf das Wiederkommen vom Herrn Jesus, da fällt es leichter einem, über die Schwierigkeiten des Alltags hinwegzukommen. Vom Ziel geprägt her leben. Wenn ich mich mit dem beschäftige, was in unmittelbarer Nähe auf mich zukommt, dann wird das mein Denken prägen und verändern. Ich nehme da ein ganz einfaches Beispiel. Ihr habt bestimmt alle keine Angst vor dem Zahnarzt, aber ich schon. Und das ist von Kindheit her geprägt, das hat mit schrecklichen Erfahrungen meines Zahnarztes und mir zusammen, hängt das zusammen. Und da gab es dann schon mal die Situation, da hat die Mama gesagt, also wenn du ganz tapfer bist und nicht weinst, dann gibt es hinterher ein Eis, weil man muss ja fürs nächste Loch sorgen. Also hat mich das gezuckt? Nee, ich wollte eigentlich nicht dahin. Was nützt mir das Eis, wenn ich vorher zu diesem schrecklichen Menschen muss? Das Eis dahinter hat keine Bedeutung gehabt. Die Angst davor, diesem Mann zu begegnen, schon. Und andersherum im Positiven, wenn ich mich auf das freue, was vor mir liegt, dass der Herr Jesus wiederkommt, wenn das mein Ziel, mein Sehnen, mein Wünschen ist, dann wird mich das prägen im Alltag. Dann werde ich vielleicht manches unterlassen, was eben nicht zu einem Leben mit dem Herrn Jesus passt. Und dann werde ich auch manche Schwierigkeit, und ja, vielleicht mit so einem Satz quittieren, was nicht ewig ist, ist in der Ewigkeit wertlos. Oder wenn doch irgendwas mal mir quer geht und es geht was kaputt, dann sage ich, ist ein irdisches Ding, zum Trauern zu gering. Im Himmel habe ich viel mehr dann mal an allen möglichen Dingen, da wird es uns im Himmel an nichts fehlen. Ich fasse es noch mal kurz zusammen, nur 2, 3 Sätze. Der Apostel Paulus macht deutlich, es gab für euch in eurem Leben ein Einst, das ist vorbei, jetzt seid ihr durch die Wiedergeburt mit Christus zusammen gestorben, begraben, auferstanden. Nur diese Tatsache in eurem Leben, die muss man auch sehen. Und es besteht die Gefahr, dass böse Menschen kommen und eben euch die Gewissheit über diese Dinge rauben. Dass euch plötzlich Dinge vor Augen gemalt werden, die scheinbar einen großen Wert haben. Und wenn dann Dinge größer werden und genauso groß wie der Herr Jesus oder vielleicht sogar wichtiger, dann kann das uns eben zum Götze werden. Dann zieht das von Jesus Christus weg. Das raubt unseren Lohn, das beeinträchtigt unseren Lohn. Und deswegen wollen wir uns mühen, immer mehr auf den Herrn Jesus zu schauen. Wenn wir auf die Herrlichkeiten schauen, die uns der Jesus verheißt in seinem Wort, dann wird es unser Leben ändern. Für den Herrn Jesus uns anzustrengen aus Liebe zu ihm, dafür lohnt jede Mühe. Und ich wünsche uns das ganz sehr, dass das neu unser Leben prägt, dass wir auf den Herrn Jesus schauen. Amen. Ich würde gern noch mit uns beten. Herr Jesus, wir wissen das für unser Leben. Da gibt es immer wieder Dinge, die uns binden, wo Satan unsere fleischlichen Begierden und Wünsche nutzt, um uns festzuhalten an irdischem Kram. Und manchmal merken wir es, dann denken wir, ach, wieso ist das mir eigentlich so wichtig gewesen? Und manche Erfahrungen diesbezüglich sind auch mal schmerzhaft. Danke, Herr Jesus, für dein gnädiges Bemühen mit uns. Du willst uns immer wieder zu dir ziehen und das machst du auch. Und wir wollen gerne auf dich schauen. Bitte mach uns das mehr und mehr auch in unserem Leben, in unserem Herzen deutlich, dass es sich lohnt, im Blick auf die Ewigkeit alles Irdische dran zu setzen, um für den Himmel Lohn zu sammeln und um dir Ehre und Freude zu machen. Danke, dass das für dich wertvoll ist, aber es ist genauso auch für uns wichtig und wertvoll und auch für die Menschen, die uns beobachten. Herr Jesus, wir nehmen uns sicher manches vor. Bitte segne unser schwaches Bemühen. Amen.